Ein Hasenfuß war er wohl nicht. Und als zimperlich kann man ihn im Umgang mit den Gegnern Jahwes auch nicht gerade bezeichnen. Allein übrig geblieben als Prophet des Herrn sieht sich Elia 450 Propheten des Götzen Baal gegenüber. Um den wahren Gott zu ermitteln, schlägt er eine Feuerprobe vor. Erst lacht er die Baals-Propheten aus, wie sie den ganzen Morgen lang ihren Gott vergeblich anrufen, er möge doch Feuer vom Himmel kommen lassen, um den Scheiterhaufen mit dem Stier zu entfachen. «Ruft lauter!» mokiert er sich über sie. «Er ist doch Gott! Er könnte beschäftigt sein, könnte kurz weggegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und muss erst aufwachen.» Nicht gerade die feine Art. Heute zumindest geht interreligiöser Dialog anders. Aber es kommt ja noch bedeutend fieser. Seinen Scheiterhaufen lässt Elia mit Wasser übergießen, um den Triumph Jahwes größer und die Demütigung der anderen umso erniedrigender erscheinen zu lassen. Ein einmaliges Anrufen des Gottes Abrahams, Isaaks und Israels genügt nun, und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das nasse Opfertier. Der Beweis ist scheinbar erbracht. Das Volk findet zum Bekenntnis des einen wahren Gottes zurück. Dabei lässt Elia es aber nicht bewenden. Er lässt alle 450 Baals-Propheten töten. Keiner von ihnen soll entkommen. Daraufhin beginnt es zu regnen, und die Dürre, die den Streit um den wahren, wirkmächtigen Gott ausgelöst hatte, ist beendet. Nein, ein Hasenfuß war Elia nicht, schon eher eine Art Gottesmann fürs Grobe. So weit weg und absurd auf uns diese Schilderung aus dem ersten Buch der Könige wirken mag, so nahe dürfte Elia uns in der unmittelbar darauf folgenden Szene sein. Elia ist inzwischen allein in die Wüste geflüchtet, da er nach dem Massaker um sein Leben fürchten muss.
Elia ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: »Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein.
Eben noch Gottesmann fürs Grobe, finden wir ihn quasi über Nacht plötzlich mutlos, niedergeschlagen, depressiv, in lebensfeindlicher Umgebung wieder. Aber das kennen wir. Auf ein rauschartiges Hochgefühl folgt oft ein tiefes Loch. Nach Sequenzen der Euphorie, des Erfolgs unter hohem Druck, nach Abschluss harter Verhandlungen fürs Geschäft etwa oder nach gewonnenem, zermürbendem Prozess vor Gericht gegen eine Firma mit einem Heer von Anwälten oder nach vergleichbaren Adrenalin-Hochdruckphasen folgt oft eine tiefe Depression oder zumindest ein Zustand der Erschöpfung und Antriebslosigkeit, in dem alles Erreichte hinterfragt und als sinnlos empfunden werden kann. Was soll das alles? Es reicht mir, ich habe die Nase voll. Was wollt ihr denn alle von mir? Hängt alles an mir? Muss immer alles besser und schneller und erfolgreicher sein? Warum muss ich a tout prix besser sein als die vor mir? Warum? Eine solche Stimmung kann sich bei uns gar in den Ferien einstellen, angesichts der Vorstellung, nächste Woche wieder antreten zu müssen, wieder leisten zu müssen. Mich würde aber eigentlich schon interessieren, ob Elias Depression mit Gewissensbissen zu tun hatte. Sollte er sich im Herrn doch getäuscht haben, so wahr er der wahre und einzige Gott ist, hatte Elia nicht eine zu menschlich-männliche, zu rachsüchtige Vorstellung von diesem Gott seiner Väter? Hätte er die 450 Baals-Propheten nicht doch besser am Leben lassen sollen? Wäre es vielleicht eher im Sinn des allmächtigen Gottes gewesen, Barmherzigkeit walten zu lassen? Wir wissen darüber von Elia nichts. Und bezeichnenderweise schweigen sich die jüngeren biblischen Bücher ganz darüber aus. Keines nimmt Bezug auf diesen barbarischen Racheakt, wenngleich Elia als großer Prophet in Erinnerung behalten wird, so als ob die späteren biblischen Autoren sich schämend über diesen Skandal hinwegschummelten. Aber Elia selbst scheint diese Aktion in eine tiefe Krise zu stürzen. Hat er, der einzig übrig gebliebene Prophet, richtig getan? Freilich, Gott hat sich ihm bestätigt. Aber hat Gott auch das Massaker gewollt? Oder war es sein, Elias, eigenes Rachegefühl, welches er als Antwort des Herrn wähnte? Wie reagiert Gott auf die Depression des Elia, seines angeblichen Mannes fürs Grobe, der jetzt so niedergeschlagen ist, dass er sich bloß noch seinen eigenen Tod wünscht? Elia schläft also unter dem Ginsterstrauch.
Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: »Steh auf und iss.« Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: »Steh auf und iss. Sonst ist der Weg zu weit für dich.« Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
Keine moralische Standpauke, kein »Was hast du bloß angerichtet?« Auch kein »Jetzt reiß dich aber mal zusammen, Mann!« Ja, nicht mal ein gut gemeintes »Es wird bestimmt alles gut werden.« Der Bote des Herrn ist einfach da, wie selbstverständlich. Er lässt Elia sich selber sein, zupft ihn bloß wach und fordert ihn auf zu essen. Iss, trink, lebe. Er holt ihn ganz elementar aus der Isolation ins Leben zurück. Elia ist nicht allein. Er darf erst mal sein, wie er ist, wird in Ruhe gelassen. Er hat die Zeit, die er braucht, wird zu nichts gedrängt. Nur essen und trinken soll er, wahrnehmen, dass da noch jemand ist. Leben soll er. Wenn er sich nun wieder hinlegt, ist es ein anderer Schlaf als vorhin. Er weiß sich behütet, nicht bedrängt, einfach nicht mehr allein. Das zweite Mal, als ihn der Bote Gottes antippt, ist es ein anderes Aufwachen für Elia. Er ist wieder näher am Leben, an der Lust, an der Motivation aufzubrechen. Das zweite Essen stärkt ihn für die nächste Etappe seines Weges. Sie wird ihn zum Gottesberg führen. Dort am Horeb wird Elia dem Herrn begegnen. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Nein, im sanften Säuseln erkennt er den Allmächtigen. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Offenheit für die Erfahrung des Boten Gottes, der Sie aus allen möglichen Wüsten immer wieder sanft, aber bestimmt ins Leben zurückholt. Ob aus dem süß betäubenden Ferienschlummer zurück in die notwendigen Alltagspflichten, ob aus einer matten Zeit der Abgrenzung erneut hin zu den erwartungsvollen Augen ihrer Lieben oder aus einem Motivationsloch hinaus in die lustvolle und kreative Betriebsamkeit des Berufslebens. Jedem und jeder von uns ist die Zeit zugestanden, die nötig ist, um zu sich und zum Leben zurückzufinden. Vielleicht, hoffentlich, sanfter, sensibler, noch rücksichtsvoller, als sie es vor der großen, müden Zeit waren. Sie erhalten, was sie dazu brauchen, jeden Tag aufs Neue. Die Bitte um das tägliche Brot zur Stärkung auf dem Weg sei ihnen hierfür Erinnerung und Hilfe.